Sag mal, Anna, wie viel liest du eigentlich in deiner Freizeit?
Tatsächlich gar nicht so wenig. Also ich habe versucht, mir anzugewöhnen, immer vorm Schlafengehen zu lesen. Und das ziehe ich auch tatsächlich ganz gut durch und halt im Urlaub total viel. Also im Urlaub verschlinge ich dann Bücher, finde ich richtig nice. Aber ich denke, das ist so ein Klassiker, ne? Auch ein so ein Klassiker, der hier Neujahresvorsätze und so, ich will mehr lesen und so. Ich denke mir immer so, man könnte immer irgendwie mehr lesen, weil voll oft, wenn der Tag irgendwie anstrengend ist, schlafe ich so nach 2 Seiten ein. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Ich probiere es. Und du?
Ich würde auch echt gerne mehr lesen. Ich bin aber, würde ich jetzt von mir behaupten, ein wahnsinnig unruhiger Mensch. Also ich kann mich ganz schwer hinsetzen und dann einfach mich konzentrieren irgendwie auf ein Buch. Es muss schon irgendwie so ein bisschen Druck dahinter sein, dass ich mich dann in einem Buch verliere, sage ich mal.
Ja?
Und ich würde auch sagen, wenn ich mich immer entscheiden müsste oder könnte, dann würde ich immer den Film vor dem Buch vorziehen. Also ich weiß nicht, hast du Harry Potter gelesen oder nur geguckt? Du hast auch
gelesen. Nee, ich habe gelesen. Ich bin auch ganz, es ist seltsam, aber ich bin auch jemand, der, wenn er einen Film gut fand, danach die Bücher liest. Weil voll oft viele sagen dann, wie kannst du nach den Filmen die Bücher lesen oder so. Aber ich habe Harry Potter nicht als Kind gelesen, sondern eher so als Jugendliche, nachdem ich schon die ersten paar Filme gesehen habe. Und bei Herr der Ringe war ich komplett raus, also hat mich eigentlich gar nicht tangiert. Und da habe ich dann aber sehr aktiv gesagt, okay, ich lese den Hobbit und Herr der Ringe als Bücher, weil ich eben absolut keine Ahnung auch von den Filmen hatte oder sowas und war dann so voll überrascht, was der Ring eigentlich macht und so. Das war irgendwie voll schön. Und jetzt bin ich sehr großer Fan.
Ja, das klingt doch eigentlich auch sinnvoll, dass man dann, also man bekommt ja dann auch einfach viel, viel, viel mehr Infos und Input, was man halt irgendwie in so 3 Stunden gar nicht in den Film packen kann. Ich bin trotzdem eher so der visuelle Mensch, würde ich sagen. Aber wir haben es so ein bisschen angeteasert jetzt durch die Fragen. Wir reden heute über unsere Lieblingsschmöker.
Wupp, wupp. Das ist By Your Side.
Dein B+-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Heute geht's um Bücher. Wir sind beide der Meinung, auch wenn ich sage, dass ich nicht so viel lese, dass Bücher schon enorm wichtig sind. Und Bücher vermitteln Wissen und können uns in komplett fremde Welten entführen. Also sie müssen nicht nur staubtrocken sein, die können uns auch regelrecht fesseln. Ich brauche das zum Beispiel bei einem Buch. Also ich brauche wirklich ein Buch.
Aber was fesselt dich denn dann? Also was braucht es denn?
Ich glaube, also ich komme da nachher zu. Aber ich glaube, es muss irgendwas sein, es muss mich wahnsinnig interessieren. Das ist auch im echten Leben so. Also wenn mich irgendwas nicht interessiert, dann kann ich ganz, ganz schlecht Kraft dafür aufwenden. Wenn ich zum Beispiel an meine Steuererklärung denke, ne? Das interessiert mich einfach nicht.
Ich schiebe das auch so weit vor mir her. Hör auf.
Ja, ich auch. Und dann kann ich, das ist wirklich ein körperliches dagegen ankämpfen.
Ja, oh nein.
Aber wir wollen heute nicht über Steuern sprechen, lieber nicht weg, zu Thema spät. Wechseln. Sondern wir möchten heute über Bücher sprechen, die uns nicht nur gefesselt haben, sondern uns auch einen riesigen Input gegeben haben. Also Bücher, die wir gerne als Kind oder als Jugendlicher oder generell einfach schon früher in den Händen gehalten hätten. Wollen. Tun.
Ich hab's verstanden.
Okay, sehr gut. Ich glaube, die ZuhörerInnen auch.
Jawohl.
Ihr merkt schon, die Folge ist ein bisschen anders als die anderen. Es gibt kein By the Way oder kein Biete ein paar Zahlen.
Mm-mm.
Denn ihr seid heute Gäste in unserem Podcast Bücherclub.
The Bisexual Book Club.
Genau. Und weil
quasi
ein Club mit 2 Leuten echt ein bisschen langweilig ist.
Ist ein bisschen traurig.
Wirklich ein bisschen traurig. haben wir uns heute einen queeren Bücherwurm und Experten, was queere Literatur angeht, an Bord geholt.
Ja, und wir freuen uns total, dass heute Kai Spellmeier bei uns ist. Er ist Autor vom Buch Love You und Experte für queere Literatur. Und vielleicht direkt am Anfang, Love You, ganz tolles Buch, weil da sind auch ganz tolle bisexuelle Stimmen drin, in Klammer meine. Nein, Spaß. Aber wahrscheinlich reden wir noch über das Buch, deswegen hi Kai, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Hi.
Und jetzt ist unsere traurige Zweier-Club-Runde nicht mehr ganz so traurig, sondern jetzt sind wir ja schon quasi ein Buch-Trio. Das macht alles schon mal irgendwie ein bisschen besser.
Sowohl Buch als auch Trio, ja.
Ja, ne?
Ja, Das stimmt, das sehe ich ganz genauso. Du bist ja absoluter Experte für queere Literatur. Eine Frage direkt zum Anfang. Was machen für dich gute Bücher aus? So was Grundlegendes direkt.
Okay, also gutes Buch für mich, wirklich, wenn man kriegt mich als Leser mit guten Figuren. Also es müssen keine Figuren sein, die ich mag, das müssen keine Figuren sein, die jetzt irgendwie besonders sind, aber das müssen Figuren sein, die ich nachvollziehen kann, die ich greifbar finde und ja, wo ich deren einfach emotionales Innenleben, wo es eine Tiefe gibt. So, und ich glaube, das ist für mich immer der erste Hook. Und dann Dinge wie Schreibstil oder Handlung sind für mich dann weniger wichtig. Aber genau das Gleiche, also wenn wir jetzt von Memoiren reden oder sowas, oder es geht um Sachbücher, selbst bei Memoiren verstehe ich diese Person, kann ich das nachvollziehen. So.
Ja.
Also ich glaube, bei mir ist es echt die Figur, die Tiefe, die da sein muss. Und dann spielt alles andere rein. Aber es gibt halt so viele Bücher und so viele verschiedene Genres, dass man das, glaube ich, wenig runterbrechen kann auf das eine Ding. Oh, vielleicht das gute Cover. Wenn das Cover kacke ist.
Ja, ja. Danke. Ja, ich kann es so nachvollziehen.
Auch ich als Designer würde sagen, ja. Und das schreibe ich so.
Ich komme ja aus einer Druckereifamilie und das Erste, was ich, also die machen nicht nur so Bücher, das ist jetzt kein Verlagshaus, aber halt sämtliche Druckmöglichkeiten und ganz, ganz tolle Veredelung. Unsere Hochzeitseinladung, by the way, waren wirklich next level.
Ja, da haben wir ja doch ein by the way drin.
Ja.
Ich weiß, an wen ich mich wende, sollte ich jemals in die.
Ja. Wirklich, ja, wir machen wirklich, also meine Familie macht da echt richtig tolle Sachen und mir ist es auch so wichtig, dass ein Buch irgendwie schön ausschaut, dass es irgendwie, wenn es ein Hardcover ist, dass dann wenigstens noch irgendwas gemacht wird mit, dass man so vielleicht irgendwie so eine Prägung vielleicht noch drauf hat. Klar kostet es ein bisschen was in der Produktion, aber es macht so viel her.
Ja.
Neue Bücher riechen gut. Das ist so super random, aber ich schlage immer Bücher auf und rieche dran. Aber ich glaube, das ist einfach Familienkrankheit.
Und das heißt auch immer, don't judge a book by its cover. Aber dann hätten wir keine Cover. Also ich meine, wir brauchen das Cover. Deswegen kaufen wir das Cover. Die Leute denken total drüber nach, was sie auf das Cover packen, damit die Leute es nehmen. Von daher, ich judge ein Book beim Cover.
Ja, fühle ich. Dein Buch hat auch ein sehr schönes Cover, by the way. Das wollte ich hier auch nochmal sehr platzieren. Ist sogar so schön, dass ich meiner Mama auch ein Buchexemplar gegeben habe von Love You.
Ah, oh, wie schön. Nee, da bin ich auch unglaublich happy. Also Buchcover hatte ich bis jetzt sowieso Glück, aber Love You, da haben die so viel, das hat die Grafikdesign auch die Innengestaltung ist so schön geworden und da bin ich super happy mit, ja.
Wie fühlt es sich denn an, ein eigenes Buch zu schreiben und so krass zu veröffentlichen und warum hast du das gemacht?
Ja, ich meine, du sagst es schon, es fühlt sich krass an. Also ich wusste, irgendwann werde ich ein Buch schreiben und veröffentlichen. Ich dachte nicht, dass das so früh passiert in meinem Leben.
Mhm. Du meinst mit deinen 20 Jahren?
Mit meinen 27 Jahren. aber ja, ich dachte, da werde ich irgendwie 30 sein oder so. Aber ich glaube, mein erstes Buch kam raus, da war ich 25, maybe.
Crazy.
Und ja, es fühlt sich toll an. Also unglaublich stolz drauf. Gerade jetzt bei Love You auch unglaublich, nicht nur stolz auf mich, sondern generell, was da auch an Arbeit von allen Menschen drumherum mit reingegangen ist. Das war so ein kollaborativer Prozess, wirklich. Da waren so viele Menschen mit beteiligt. Natürlich die typischen Menschen vom Verlag, aber eben auch ganz viele andere Stimmen, die da und Sensitivity Reader und ganz viele ExpertInnen. Also es war super spannend, deswegen immer wieder ein krasses Gefühl, ins Bücherregal zu schauen und mein Buch zu sehen und wirklich zu sagen, das habe ich geschrieben und das steht jetzt da und andere Leute können das lesen, das ist schon krass.
Und Stichwort queere Literatur, wie wichtig würdest du das einschätzen oder vielleicht kannst du es auch damit erklären, indem du einfach nochmal ganz kurz erzählst, worum es in deinem Buch eigentlich geht?
Ja, genau. Also in Love You ist es ein Sachbuch. Das heißt, ein Buch für dich als Untertitel. Und das ist ein queeres Aufklärungsbuch auf eine gewisse Art und Weise. Es spricht über Sprache. Warum sind so Dinge wichtig wie Pronomen und Co. Identität, aber auch Sex ist ein großes Kapitel. Beziehungen, mentale Gesundheit, queere deutsche Geschichte, als auch Aktivismus und warum queeres Glück wichtig ist und was das eigentlich ist. Und es ist eben für eine Zielgruppe von jungen Menschen, ich würde jetzt mal sagen 16 bis wirklich ja in die 30er oder wirklich für jede Person, die Fragen entweder einfach über Queerness hat, also wirklich gar keine mehr Berührungspunkte damit und sich einfach aufklären möchte. Vielleicht gibt es Menschen in der eigenen Umwelt, denen man besser beistehen möchte oder die man verstehen will, als aber eben auch für Menschen, die sich selber über ihre eigene Queerness nicht sicher sind, sich gar nicht sicher sind, ob sie überhaupt queer sind. Und da ist eben total viel drin. Da gibt es ganz viele andere Quellen, bei denen man sich irgendwie informieren kann. Also es ist ein Buch, das ist ein kleiner Wegweiser in Queerness, aber es hört damit nicht auf. Es gibt auch noch ganz viele andere Links da drin. Und die, also zur Wichtigkeit, warum queere Literatur oder queere Bücher an sich unglaublich wichtig für mich gewesen. Ich glaube einfach als Teenager oder auch schon als Kind wäre es, glaube ich, unglaublich wichtig gewesen. Repräsentation ist ein riesiges Thema, wenn es zu queeren Menschen kommt. Uns selbst zu sehen und selbst zu verstehen und die Möglichkeit zu haben, wirklich in ein Regal zu greifen, um ein Buch zu haben und es aufzuschlagen und ja die eigene als auch andere Erfahrungen wieder gespiegelt zu sehen, ist unglaublich empowernd. Und deswegen sind queere Bücher für mich in meinem Leben total wichtig. Und ich glaube, selbst wenn man nicht queer ist, sollte es trotzdem die Möglichkeit geben, das über, also diese Repräsentation casually überall zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen, weil ja, wir sollten nicht immer in unserer eigenen kleinen Bubble und Box sein, sondern diese Sichtbarkeit soll wirklich überall vertreten sein.
Das ist also sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und auch eigentlich schon perfekt übergeleitet in unseren heutigen Buchclub, weil es geht auch um Bücher, die uns empowered haben oder die wir vielleicht einfach schon gerne früher in unseren Händen gehalten hätten, die uns vielleicht früher auch eine bessere Stütze gewesen wären oder uns halt in schwierigen Zeiten geholfen hätten. Und deswegen würde ich jetzt erstmal ganz kurz die Spielregeln erklären. Also wir stellen heute jeder abwechselnd ein Buch vor. Jeder von uns hat heute zwei Bücher mitgebracht. Und der erste Step ist quasi, dass wir erstmal erklären, worum es in dem Buch geht und warum wir uns das ausgewählt haben. Dann eine Stelle aus dem Buch vorlesen, die wir schön finden oder passend oder soll das untermauern, was das Buch irgendwie vielleicht darstellen soll oder erklären soll. Und am Ende noch eine kurze Queerness-Bewertung, also den Queerness-Faktor vom Buch bewerten von einer Skala von 1 bis 10. Also eigentlich relativ einfache Regeln. Oder? Habt ihr die verstanden?
Und es gibt keinen Verlierer Regeln. Oder Gewinner. Also
genau,
das
es gibt
ist auch
kein,
cool.
Es gibt nur Gewinner eigentlich, weil wir stellen hier bestimmt alle total.
Ich hätte jetzt schon gerne einen Preis oder so, aber.
Ja, vielleicht müssen wir uns dann noch was aus.
Ja, gut. Wer will anfangen?
Ja, ich würde sagen, der Gast fängt an.
Okay. Das erste, über das ich sprechen will, ist dieses Jahr endlich in der Übersetzung auf Deutsch erschienen. Das ist ein Buch, das ich schon, das ist seit Jahren eins meiner Lieblingsbücher und immer wieder eins, das ich rauskrame und irgendwer sagt, oh, hast du ein tolles Buch. Und das heißt Der schwarze Flamingo von Dean Atter. Und das wurde übersetzt ins Deutsche von Olaide E. Frank. Und das ist ein Versroman. Das heißt, das ist jetzt nicht Paragraphen nach Paragraphen und vollständige Sätze, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist tatsächlich in der Form wie ein Gedicht geschrieben. Das muss ich jetzt nicht reimen oder nichts, aber es hat einfach eine spezielle Versform, die auch variiert. Also so, es wird einfach mit diesem Zeilenlayout total gespielt. Und von daher kleiner Tipp, dieses Buch lässt sich einfach unglaublich schnell lesen, weil natürlich die viel weniger Sätze auf so einer Seite sind. Für alle, die vielleicht so ein bisschen lesefaul sind.
Also für mich.
Ja, passt gut für Jan.
Ja, ich meine, es liest sich wirklich schnell. Ich glaube, sowas liest sich doch durchaus mal in 3-4 Stunden, also durchaus in einem Sitting, ja. Und das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte von einem schwarzen Jungen in England, der seine eigene Queerness entdeckt. Und wir sehen ihn wirklich sowohl als Kind als auch dann irgendwann als Student an der Uni, wie er dann eben seine eigene Drag-Persona auch entdeckt und entwickelt.
Oh,
und
die das ist voll die... Das ist für die Brücke zu unserer letzten Folge, unabsichtlich, weil da haben wir über Drag Queens und Kings und Queens gesprochen.
Ja, also hier mein Lesetipp zu Drag Queens und Artists, nice. was auch eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht das zentrale Thema, aber eins davon und ergibt sich eben den Drag-Name The Black Flamingo. Ja, Und einfach eine unglaublich, wie wir schon gesagt haben, empowernde Geschichte, wunderschön erzählt. Ich finde es immer super beeindruckend, wenn jemand mit so ganz wenigen Wörtern und simplen Sätzen so viele Emotionen einfach mitteilen kann und so schöne Bilder machen kann. Und das finde ich eben an diesem Versformat so, so toll, dass es eben kurz und knapp, aber trotzdem so intensiv ist. Und da spricht er über ganz viele Themen, wie zum Beispiel eben seine eigene Identität als schwarzer biracial Junge, also mit, ich glaube, er hat eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater und auch eine griechische, zypriotische Herkunft und eventuell eine jamaikanische, also er spielt, da ist viel mit dabei und dann kommt natürlich noch die Queerness auch mit dazu und er verliebt sich das erste Mal und so weiter und so fort. Und von daher ein total schönes Jugendbuch, aber das auch wirklich natürlich in jedem Alter gelesen werden kann. Und einfach einer meiner Lieblingsautoren, Dean, der schreibt tolle Bücher und tolle Gedichte.
Voll schön, jetzt bin ich gespannt.
Super schön, ja. Also du hast mich auch auf jeden Fall ein bisschen neugierig gemacht, muss ich sagen.
Ja, und Cover ist auch toll und drinnen auch schön illustriert. Also das gibt's auch immer so ein bisschen.
Ja. Die Cover werdet ihr natürlich auf Hashtag By Your Side sehen, werden wir teilen und natürlich die ganzen Bücher auch verlinken, damit ihr ihn lesen könnt.
Und da auch ein kleiner Shoutout an den Katalyst Verlag. Das ist nämlich ein Jugendbuchverlag in Deutschland, den es, glaube ich, erst seit diesem Jahr gibt. Und die verlegen zwar nur ausgewählte Bücher, also jetzt nicht super viele im Jahr, aber es ist ein Indie-Verlag und total viele queere Bücher, also auch non-binäre Hauptfiguren und Trans-AutorInnen, super viele und also wirklich tolle Bücher, schön gemacht.
Cool.
Hast du vielleicht auch eine kleine Kostprobe aus dem schönen
Ding? Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt ein bisschen warnen. Es ist der Epilog, aber an sich ist es ein Gedicht, das heißt, wie man sich outet. Und das bringt, das kriege ich immer total Gänsehaut und so ein bisschen Pippi in den Augen. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu viel. Jetzt habe ich schon zu viele Erwartungen aufgebaut.
Die Erwartungen sind hoch jetzt.
Ja, okay. Von daher beginne ich jetzt einfach mal. Ja, wie man sich outet. Nicht. Oute dich nicht, es sei denn, du willst es. Oute dich nicht einer anderen Person zuliebe. Oute dich nicht, weil du denkst, die Gesellschaft erwartet es von dir. Oute dich für dich selbst. Oute dich dir selbst gegenüber. Schrei es, sing es, stottere leise. Korrigiere die, die behaupten, sie hätten es vor dir gewusst. So funktioniert Sexualität nicht. Es ist deine Aufgabe, es zu definieren. Feminin zu sein, macht dich nicht schwul. Sensibel zu sein, macht dich nicht schwul. Schwul zu sein, macht dich schwul. Sei ein bisschen schwul, sei sehr schwul. Sei Glitzer, der an unerwarteten Orten auftaucht. Sei schreibend, Punkt, 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 auf WhatsApp. Aber lass sie warten. Schmeiß dir selbst eine Party, aber lade sonst niemanden ein. Lade alle zu deiner Party ein, aber sei spät dran oder komme überhaupt nicht. Wenn du ungeoutet unglücklich bist, aber Angst vor dem danach hast, öffne die Tür einen Spalt und rufe hinaus. Wenn du ungeoutet glücklich bist, sei es auch nur für den Moment. Verkleide dich, bis du das richtige Outfit gefunden hast. Und ich glaube, hier höre ich auf, weil es geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, der Eindruck ist schon genug.
Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich fand es voll schön.
Ich hätte jetzt auch weiter zuhören können.
Ja, ich auch. Du kannst auch sehr gut vorlesen.
Ja.
Ich war direkt also, so, okay, ich weiß nicht, ob ich meine Sachen so gut vorlese.
Ich will ja nichts sagen, aber Love You gibt es auch als Hörbuch überall, wo Hörbücher zu erhalten sind. Und ich habe es eingelesen.
Guter Insider-Tipp jetzt auf jeden Fall.
Oh, das spricht aber auch sehr mit mir. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Gedanken.
Das ist super stark. Also ja, er sagt einfach, mach das wirklich nur dir zuliebe und dir zurecht und sonst niemanden. Das finde ich total wichtig.
Ja.
Ich könnte jetzt raten, was du für eine Bewertung abgeben würdest bei dem Queerness-Faktor, aber ich lasse dich das einfach mal selber bewerten.
Ich glaube, es ist offensichtlich, ne? Die schönen 10 von 10 Punkten.
Oh, ja. Schön.
Ich finde es auch wirklich echt schön. Ist ein schöner Start, finde ich, für das erste Buch, was wir hier
auf
vorstellen.
Auf jeden Fall. Und eine 10 von 10 gibt es bei Jan und mir leider nur bei Lady Gaga, die 3er hat bei Haut. Nein. Seitdem haben wir keine Skala mehr angefasst, fällt mir auf.
Ja, das ist doch schön, dass wir sie in dieser Staffel nochmal gemacht haben.
Revival.
Ja, ich finde es tatsächlich auch immer schwierig. Also Dinge, so eine queere Skala, Dinge zu bewerten, mhm. ist manchmal einfach nicht einfach. Man wird dem nicht so ganz gerecht. Es kommt echt, ist tricky.
Ja, schau mal, was wir noch für Bücher dabei haben. Jan, magst du? Soll ich?
Wie du magst. Ich würde sagen, Ladies first.
Okay, dann spreche ich mal über das erste Buch, das ich mitgebracht habe. Ich habe zwei Sachbücher mitgebracht und es scheint jetzt irgendwie, als wäre ich intellektueller, als ich bin. Wir lassen den Schein mal so machen.
Wenn ich zwei Romane habe, ihr mit euren vier Sachbüchern hier.
Aber ist doch gut, dann hast du Abwechslung reingebracht.
Ja, aber in unserem Bayerside-Podcast kann halt ein Buch nicht fehlen und es ist Bye. Vielfältige Liebe entdecken von Dr. Julia Shaw. Für mich ein quasi Standardwerk für bi-plus-sexuelle Menschen oder Menschen, die interessiert auch daran sind. Also quasi die Bibel. Okay, sorry. Und was ich daran sehr, sehr schön finde, es nimmt ähnlich wie das Love You-Buch von dir eine ziemliche Bandbreite an Themen mit. Also es geht von grundlegenden Begriffen, Historie, Biologie, Politik, Beziehungsformen, eigene Erfahrungen von Julias Leben. Und es ist sehr einfach geschrieben, weil ich lese schon noch gern Sachbücher, aber wie ich vorhin gesagt habe, ich lese gern, bevor ich halt schlafen gehe. Und wenn es dann so ultra schwierig zu lesen ist, komme ich halt echt nicht vorwärts. Ja. Und deswegen, das finde ich da wirklich sehr, sehr nahbar, auch in der Sprache. Und das habe ich auch ausgewählt, das Buch, weil es echt ein schönes Zeichen gegen Bi-Erasure und Biphobia ist. Es ist schon wissenschaftlich, aber gleichzeitig auch einfach wirklich interessant. Und ich bin ziemlich Fangirling bei Dr. Julia Shaw. In meinem anderen Podcast bei Wie Frau Lieb durfte ich sie auch zu dem Buch mal interviewen. Und das fand ich sehr schön. Da war ich wirklich so, oh mein Gott. Deswegen, habe ich das Buch nochmal dabei. Und ich möchte euch eine Buchstelle aus dem Fazit auch gegen Ende vorlesen, weil ich das irgendwie schön fand, auch weil so mein Aktivismus auch irgendwie wieder gespiegelt hat oder ich habe mich in ihren Worten gut wiederfinden können und mir fiel es tatsächlich schwer, aus diesen ganzen 1000 verschiedenen Unterpunkten jetzt irgendwie eins mitzubringen, das mir besonders wichtig ist, deswegen
hau mal rein.
Ja, ist ein bisschen wie in der Schule, ne?
Für Hörbuch.
Oh, wirklich. Habt ihr auch solche Vorleswettbewerbe gehabt?
Nicht Wettbewerbe, aber ich fand es immer kacke vorzulesen.
Doch, wir hatten in der Klasse und dann noch über die Stufe hinweg. Ja.
Ich bin auch früh rausgeflogen.
Klingt ja wie Eckenrechnen irgendwie, das fand ich auch mal voll spannend.
Das fand ich Horror, ich und Mathe. Ja. Deswegen schreibe ich Bücher und mache keine Informatik oder
das
so.
Das macht sehr viel Sinn, ja. Ja, tatsächlich habe ich damals den zweiten Platz belegt, aber das irgendwie ist lang her.
Kennst du die Leute, die dann immer...
Jetzt habe ich große Erwartungen.
Ja, das Problem. Oh. Nee, okay, ich lese vor. Der blinde Fleck in Bezug auf Bisexualität beeinträchtigt seit langem die Wahrnehmung vieler Menschen. Das liegt nicht zuletzt an Mythen und vorsätzlichen Missverständnissen. Mit jedem Mythos, den die Menschen als solchen erkennen, wird dieser blinde Fleck kleiner. Wir müssen exakte Informationen verbreiten und aufklären, damit die Menschen, eingeschlossen die folgenden Generationen, glücklich damit sein können, wer sie sind und wen sie lieben. Die Strukturen der sexuellen Unterdrückung finden sich überall, auch in der Rechtsprechung, und treiben gerade in unseren eigenen Köpfen ihr Unwesen. Wir sollten unsere blinden Flecken erkennen und die menschliche Fähigkeit, frei zu lieben, umarmen.
Ja.
Ich bin noch nicht fertig, sorry, ich muss noch
weiter. Oh, sorry. Okay, trotzdem.
Bisexualität aus Diskussionen über Geschichte, Kultur oder Wissenschaft auszuschließen, heißt, die menschliche Fähigkeit der Liebe und Anziehung abzuwerten. Und es bedeutet auch, dass Menschen mit bisexuellen Wünschen, die ihren Platz in der Welt suchen, häufig alleingelassen werden. Ich wünschte, ich könnte jedem Bisexuellen stehen, ihm oder ihr mit sanften Händedruck signalisieren, dass es in Ordnung ist und sagen, siehst du, hier bist du. Und dabei auf Geschichtsbücher, wissenschaftliche Untersuchungen und die Medien zeigen. Ich wünsche mir, dass es ein zärtlicher Moment wäre, der ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt. Das ist nicht nur für bisexuelle Menschen wichtig. Ich möchte, dass alle Menschen Bisexualität und Bisexuelle in allen Aspekten der Welt rings um sie her wahrnehmen. Wir verstecken uns nicht an dunklen und geheimnisvollen Orten. Wir sind genau hier und das waren wir schon immer.
Absolut. Oder? Ja, total schön.
Das könnten wir auch eigentlich in unser Schlusswort dann am Ende nochmal mit reinpacken und dann, wir sind immer by your side. Das würde da total gut dran passen.
Schon immer, ja. ich fand es schön, weil ich glaube, dass mir auch gerade, wir hatten es ja auch drüber gesprochen, so Bücher, die uns früher vielleicht auch voll viel gebracht hätten, dass mir sowas gefehlt hätte, weil ich so lange damit zu kämpfen hatte, so dieses typische Thema, bin ich überhaupt bi, bin ich queer überhaupt und so. Also da habe ich so gestruggelt und da wirklich mal einen Anker zu finden mit, hey, schaut mal, und das ist eure Geschichte quasi und hier gibt's auch Safe Spaces. Das hätte mir so viel geholfen. Ich habe auch damals ganz am Anfang dieses Bisexual Research Center, das Dr. Julia Shaw gegründet hat, auf Instagram gefunden und bin darüber dann auf sie gekommen und sowas, weil ich dachte, oh geil, da setzt sich jemand mit dem Thema auch wissenschaftlich auseinander. Mhm. Und keine Ahnung, das hat mir persönlich irgendwie viel Halt gegeben.
Ist auch einfach nochmal eine Validierung, also nach dem Motto, Queerness ist nicht nur Teil unserer Person, sondern es wird auch Forschung betrieben, so nach dem Motto. Ja. Also ich weiß nicht, das gibt dem nochmal eine andere Gewichtung. So, natürlich sollte es Forschung geben, aber es ist schön, das zu sehen.
Und ist ja leider nicht selbstverständlich. Also generell, Forschung ist ja leider noch ein bisschen zu sehr weiß und männlich und cis und straight.
Ja.
No.
Und der Queerness-Faktor, Anna?
10 von 10. Because bi is queer enough.
Hau ich den Schnitt jetzt mal ein bisschen runter.
Ich nachher auch, keine Angst.
Ich hab auch ein Sachbuch mitgebracht. Bist du fertig?
Ja, ich bin fertig.
Ja, okay, gut. Ich wollte dich jetzt nicht einfach unterbrechen. Also, mein Buch ist folgendes. Und da ist die Kamera. Nice. Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, von J.J. Bola.
Und auch voll das geile Cover. Also ich kenne es nicht, aber das Cover ist
auf jeden Fall ganz gute Farben, ne? Sind ganz gute Farben, finde ich.
Yes.
Also kommt mir so ein bisschen bekannt vor. habt ihr das Buch gelesen oder kennt ihr das?
Nee.
Yes, habe ich.
Ich finde es super, super, super cool. Und ich hätte, das ist auf jeden Fall so ein Buch gewesen, das hätte ich so gerne so viel früher in den Händen gehalten. Weil gerade in meinem Outing-Prozess oder im Empfinden meiner Sexualität hatte ich wahnsinnig Probleme, gewisse Dinge zu akzeptieren aufgrund der Ansichten der Gesellschaft auf Männlichkeit. Mhm. Und der Autor betrachtet diesen Begriff der Männlichkeit kritisch vor verschiedenen Hintergründen aus nicht-westlichen Traditionen, Popkultur, Sport und halt auch der LGBTQ-Community und kommt, was ich halt echt schön finde in dem Buch, vor allen Dingen er immer zu einem sehr versöhnlichen Schluss. Also er kritisiert natürlich auch viel und zeigt auf, was falsch läuft und warum, zeigt aber auch am Ende oder kommt zum Schluss, dass Männlichkeit vielfältig ist und wir viele Männlichkeiten brauchen. Also er sagt, dass es nicht nur diese eine Männlichkeit gibt, sondern mehrere. Und es braucht viele Männlichkeiten, um diese eine große Männlichkeit, diese toxische, vom Patriarchat geprägte und vor allen Dingen auch eigentlich in sich fragile Männlichkeit überwinden zu können. Und ja, ich fand das Buch einfach super befreiend zu lesen, dass man vor allen Dingen gut so ist, wie man ist. Und auch diese Erkenntnis zu besitzen, dass super viele Männer, also auch die Heterosexuellen, unter diesem einen Männlichkeitsbild ganz oft leiden, weil sie halt dem auch nicht unbedingt entsprechen. Und das erklärt dann auch, das macht es natürlich nicht gut, aber das erklärt halt ganz oft auch viele toxische Verhaltensweisen von vielen Männern im Alltag, wo man sich vielleicht auch selber wiederfindet. Und ich habe eine Stelle rausgesucht, die sich tatsächlich ganz passend zum Podcast mit männlicher Sexualität beschäftigt, vor allen Dingen um Bisexualität oder Fluidität in der Sexualität. Ich hoffe, ich lese es jetzt auch ganz gut vor. Darüber hinaus wird Männern keine sexuelle Fluidität gewährt. Wenn es um männliche Sexualität geht, gelten sie oft entweder als hetero oder als nicht hetero, ergo schwul. Queere oder bisexuelle Männer werden oft aus dem Spektrum der männlichen Sexualität gestrichen. Andererseits scheint es akzeptabel, dass Frauen offen mit ihrer Sexualität umgehen. Da muss man nur an den Song I Kissed a Girl denken, in dem es heißt, ich habe ein Mädchen geküsst und ich mochte es. Auch das ist ein Nebenprodukt des Patriarchats und sorgt dafür, dass es sich bei homosexueller oder anderweitig queerer weiblicher Sexualität um männliche Fantasien dreht. Die Tabus um queere und bisexuelle Männer können sie sowohl von Männern als auch von Frauen entfernen, die sie auf unterschiedliche Weise als nicht Mann genug betrachten. In einer Gesellschaft, in der Männer anderen Männern gegenüber überwiegend gewalttätig sind, ist ein Mann, der einen anderen Mann liebt, ein radikaler, progressiver Akt. Wie kann es sein, dass wir als Gesellschaft männliche Gewalt eher akzeptieren als männliche Liebe? Männliche Liebe sollte normalisiert werden, um männliche Gewalt zu bekämpfen.
Stark.
Das fand ich eigentlich so ganz gut auf den Punkt gebracht. Und auch echt ganz schön. Und ich konnte mich in super vielen Dingen, die er schreibt, direkt wiederfinden. Also ich habe wirklich ganz oft die Sachen gelesen und dachte so, ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ja, endlich kriegt man Worte und Sätze dafür, für Dinge, die man so gar nicht in Gedanken zusammenfassen kann. Und deswegen habe ich dieses Buch einfach unfassbar gefeiert und dachte mir so, boah, wenn der 14-Jährige oder 15-Jährige oder 16-Jährige gern dieses Buch schon gehabt hätte, der wäre vielleicht irgendwie auch echt schon viel früher mit sich im Reinen gewesen. Ich gebe dem Ganzen, wenn ich das versuchen würde, einen Queerness-Faktor zu packen, eine 5 von 10, weil das Thema Allgemeinmännlichkeit besprochen wird. Also ich glaube, das ist nicht nur für queere Themen, also queere Themen werden angeschnitten, aber das Buch betrifft meiner Meinung nach alle Männer. Und ich finde auch, das ist ein Buch, was jeder Mann ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung lesen sollte, tatsächlich.
Und ich glaube, es ist auch so geschrieben, dass man wirklich kein Vorwissen braucht, um das Buch zu lesen. Also es ist ein total gutes Einstiegswerk in viele Themen, aber wirklich einfach gut gemacht als Person, die da jetzt vielleicht ohne Vorwissen rangeht. So.
Ja, absolut. Und ich habe es auch wirklich, es ist super easy zu lesen und ich habe es auch in einem Tag gelesen, weil das war dann so ein Buch, ich habe es angefangen und dachte mir, ja, genau, ja. Und dann nächste Seite, ja, genau, voll richtig. Und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören. Ich konnte es nicht mehr weglegen, weil ich so gedacht habe, ja, ich fühle mich plötzlich so bestätigt in so vielen Sachen. Also ganz dicke Empfehlung auf jeden Fall.
Ja, das erinnert mich, als du gerade hier Katy Perry in dem Zitat erwähnt hast. Habt ihr das gesehen, was Lady Gagas Reaction zu dem Song war? Sie wurde mal gefragt, was sie von der Kiss the Girl hält.
Nee, das kenne ich nicht.
Und dann sagt Lady Gaga, I don't think she kissed a girl. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, Tokyo Hotel und Katy Perry haben richtig Beef. Die mögen sich nicht.
Echt? Ja. Was? Warum? Ja.
Weil die der mal einen Award bei den MTV Music Awards oder sowas weggesnatcht haben.
Oh, meine Güte.
Und sie
hat ja nicht genug.
Ja, richtig. Und dann waren sie außerdem zusammen auf Japan-Tour. Und dann ging es mal irgendwie darum, dass wer den größeren Container oder sonst was, nicht Container, also wie auch immer die Waggon oder wie auch immer die Dinger heißen.
Nein, okay.
Ja, und also Katy Perry lässt kein, glaube ich, grünes Blatt an denen. Und andersrum sind sie jetzt auch nicht sonderlich gut, auf sie zu sprechen. Das ist ganz funny.
Aber habt ihr, wenn wir gerade über Lady Gaga sprechen, die hat doch jetzt in Las Vegas diesen Chess-Auftritt und hat nochmal Pokerface ein bisschen besser erklärt, um was es geht. Habt ihr das gesehen?
Nee,
ich war hin und weg.
Überflogen, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht angeguckt.
Ihr müsst euch das angucken, es ist so herrlich, weil ich finde, sie hat ja sowieso so eine geile Jazzstimme und sie macht es so am Piano, so eine richtig geile Version. Und im Refrain switchen die Pronomen quasi, wenn Can't Rewind, Can't Remind, Pokerface. Und dann She's Got Me Like Nobody. Und sie meint, das ist eigentlich über Sex mit einem Mann, während sie an Frauen denkt.
Ah.
So. Und sie spielt es und sagt dann immer so, ja, genau da. So, also es ist so witzig. Es ist richtig, richtig geil. Ihr müsst euch das unbedingt angucken, weil ich habe das auch nicht so verstanden damals. Ich meine, ich fand sie schon immer toll, aber ich frage mich auch, wie viel ist da so konstruiert jetzt um diese, also war das wirklich so die Intention? I don't know.
Aber sie ist ja selber auch bisexuell.
Ja, natürlich.
Von daher könnte es ja schon sein.
Ja, und sie hat ja auch von Anfang an, glaube ich, immer, also früher wurde sie ja, glaube ich, wirklich nur in ihrer kompletten Anfangsphase als Pop-Sternchen, das nervige Musik macht und irgendwann wird die wieder weg sein. Aber die war von Anfang an schon so eine Aktivistin. Also auch für Transmenschen hat sie sich so total viel eingesetzt und sich auch nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, wenn ihr transphobe Fragen gestellt worden sind und so.
Die wurde ja irgendwie die ganze Zeit gefragt, ob sie einen Penis hat oder so.
Ja, richtig,
und dann hat sie immer nur gesagt, ja, und wenn?
Ja, richtig.
Also ich liebe richtige Queen. Aber guckt euch das an, weil es ist wirklich sehr sassy und sehr witzig auch. Also eure Hausaufgabe für heute. Von Musik wieder zu Büchern.
Ja.
Das ist ein zweites Buch, Kai.
Du bist dran,
das zweite Buch, auch ein schönes Cover. ist wichtig.
Ja.
Jeans von Fatma Aydemir. Das hat letztes Jahr.
Das ist mega nice.
Ja, das hat letztes Jahr fast den Buchpreis gewonnen. in meinen Augen zweitplatziertes Buch. Und Blutbuch hat es dann gewonnen, was natürlich auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist, hat, glaube ich, so eine richtige Debatte will ich nicht sagen, aber es wurde endlich mal in Deutschland non-binäre Identität wirklich diskutiert.
Ah, doch, das habe ich mitgekriegt, ja, ja.
Richtig, weil Autorin als auch dadurch die Hauptperson, weil das nicht wirklich voneinander zu trennen ist. Also es geht wirklich um non-binäre Identität. Die Hauptperson ist non-binär beziehungsweise genderqueer. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie sie sich selbst definiert. Aber ein total faszinierendes Buch. Jins stand auch auf der Shortlist und wer hätte es genauso verdient, das zu gewinnen. Und es spielt, oh, jetzt muss ich gerade lügen, es spielt in den 80ern und in den 90ern. zwischen Deutschland und Istanbul. Und der Familienvater, das Oberhaupt, er hat nämlich gerade eine Wohnung in Istanbul gekauft und er stirbt am Anfang, also der des Romans. Und er hat aber mehrere Kinder und lässt natürlich eine Frau zurück. Das heißt, es ist eine Geschichte über Trauer. Und das spielt alles innerhalb von 2-3 Tagen, wie jetzt die gesamte Familie sich einfindet dort in der Wohnung. Und wir kriegen, jeder Teil des Buchs ist eins der Kinder und eben seine Frau. Das heißt, wir bekommen wirklich einen Einblick in den Kopf von jedem dieser Kinder. Und der Prolog ist der Vater, wie er dann eben stirbt. Und dann der erste Teil, der kommt, ist der jüngste Sohn. Und da finden wir eben auch sehr schnell raus, dass er schwul ist. Und da ist aber eben, also es ist 90er, von wegen Sichtbarkeit gibt es da im Grunde keine. Aufklärung generell auch sieht natürlich sieht natürlich böse aus. Und es ist auch, ja, ist auch ein bisschen traurig, weil er wird auch, man kriegt so langsam raus, dass sein Sporttrainer, der blickt, der Junge ist schwul, zwingt ihm im Grunde dazu, eine Art Konversionstherapie zu machen. Also es ist auch echt heftig. Also es wird jetzt nicht krass drauf eingegangen, aber es ist halt schon erschreckend so. Und ja, wir bekommen eben im ersten Teil einen kleinen Einblick in seinen Kopf und später, ich will gar nicht mehr sagen, aber es gibt wirklich einige queere Figuren in diesem Buch, was ich total schön gemacht finde. Also, dass das wirklich auch ein selbstverständlicher Teil, ja, nicht nur eben, es gibt nicht diese eine Standard, es gibt nicht diesen einen schwulen Quoten, sondern es ist wirklich einfach, Queerness ist überall in diesem Buch zu finden, nicht nur an einer Stelle, an einer Person, so. Und ja, ich muss gerade mal gucken, was die Stelle ist. Ich glaube, es ist sogar eine ganz schöne. Da ist er mit seinem besten Freund, auf den er einen Crush hat, verbringen sie Zeit zusammen. Ja. Stille legt sich über das Treppenhaus. Die Luft roch nach abgestandenem Früchtetee und fettigem Fleisch. Jonas sagte, ich habe gehört, da unten ist ein Hallenbad im Keller. Sie leerten ihre Biere und suchten im dunklen Gebäude alle Eingänge zum Keller ab, bis sie schließlich eine Tür fanden, die nicht abgeschlossen war. Was sollen wir in den dreckigen See da draußen gehen, wenn wir einen eigenen Pool haben? Jonas zog sein Shirt und seine Hose aus und sprang ins Wasser. Ümit machte es ihm nach und war überrascht, wie kalt es war. Sie schwammen aufeinander zu, dann um die Wette, sie tauchten zum Grund, tunkten einander die Köpfe ins Wasser. Ihr Lachen prallte an den verkalkten Fliesenwänden der Halle ab und drang aus allen Ecken zurück in ihre Ohren. Das Wasser stichelte in Ümits Haut, wie 1000 kleine Nadeln. Er musste in Bewegung bleiben, um nicht zu frieren, und Jonas auch. Sie machten ein Spiel draus, tanzten im Wasser und rappten dazu das Intro von Prince of Bel-Air. Sie kannten jede Zeile, jedes Wort. Ihre Bewegungen wurden immer alberner, vielleicht, weil sie besoffen waren oder ohne die anderen. Jonas' Unterarme berührten Ümits Schultern, Jonas' Bauch Ümits Rücken, die Knie seine Beckenknochen, die Haut seine Haut. Ümits Körper gab nach, ließ sich sinken. Jonas' Kinn lag auf seinem Kopf, seine Finger waren in Ümits Gesicht vergraben. Ein Moment noch ein Moment, wie ineinander verschmolzen, sanken sie unter Wasser und bewegten sich nicht mehr, bis Jonas losließ, sich abstieß, ein paar Meter wegschwamm.
Oh no. Direkt,
ich war direkt im Hallenbad dabei.
Ja, ich auch.
Konntest du mir richtig gut vorstellen.
Und ich war gedanklich mit so einem Riesenplakat so, küsst euch, go.
Ja. Nee, ich glaube, diese Unterwasserszenen sind auch sowas. Ich habe das Gefühl, sowas typisch Schwules. Also fast schon so ein Klischee, das gerne in Filmen und Büchern, also ein Klischee, das ich schön finde. Aber ich glaube, diese Unterwasserszenen von zwei Männerkörpern, die sich so langsam so umschwimmen und immer näher kommen, so, das hat, also das kenne ich schon aus einigen Sachen, aber ich finde es immer wieder schön, also bitte gerne.
Apropos Klischee, das muss ich ganz kurz generell fragen, griechische Mythologie, is it gay to like it? Ich finde, für mich ist das irgendwie so voll was Queeres, weil da ja auch sehr viel queer passiert, aber findet ihr das?
Das passiert generell total viel. Also ich hatte mir auch mal die griechische Mythologie komplett durchgelesen. Und dann dachte ich so, okay, Zeus, chill mal ein bisschen irgendwie in jeder Form irgendwie auch die Frauen dann da, also als Stier und als Adler und keine Ahnung was. Also auch, aber auch die germanische Mythologie, die ist genauso wild.
Krass.
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Da kenne ich mich nicht aus. Ich bin nur ganz deeply in love mit Achille und Patroklos und so, weil die ja miteinander in love sind. Aber okay, ihr findet es nicht so queer. Ich dachte immer, also, das war was Queeres.
Es ist super queer. Ich glaube, es wird halt nicht so queer dargestellt. Aber ja, mal schauen, wenn dann jetzt Percy Jackson, wenn endlich die Serie dann auf Disney Plus irgendwie im Dezember droppt, wie queer sie das machen. Weil ja, da gibt's auch so ein, zwei Figuren drin, aber ich bin mal gespannt, weil es eine Disney-Serie ist, wie groß das da dann rauskommen wird.
Die mausern sich ja jetzt so ein bisschen, aber auch wirklich aber immer ganz vorsichtig. Das ist ja jetzt wirklich, ich bin gespannt.
Ja, aber Fan war ich schon immer. Aber ich glaube an sich, diese griechische Mythologie zu mögen, ist nicht automatisch queer, weil ich glaube, das wurde ja auch so unsichtbar gemacht für eine Zeit lang nach dem Motto. Und ich glaube, wir entdecken ja gerade erst wieder, wie queer es eigentlich wirklich ist. So.
Ja.
Aber ja.
Spannend.
Ja.
Oh Mann, ich bin immer noch hooked auf das Ende von dem, was du vorgelesen hast.
Ja,
Und dabei war das erst der Anfang, du. Also es geht ja noch weiter.
Also würdest du sagen, in Queerness-Faktor-Worten?
Das finde ich jetzt schwierig. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall auf die 10 zu. Ich glaube, es wurde null als queeres Buch vermarktet. Ich wusste selber, es gibt irgendwie was Queeres drin, aber ich habe auch nicht so viele queere Figuren erwartet und dass das wirklich auch Teil der Handlung wird. Von daher, ja, hoher Queerness-Faktor, sagen wir es so.
Finde ich aber eigentlich auch ganz cool, wenn es nicht, also idealerweise ist irgendwann mal ja so normal, dass wir nicht in die queere Ecke vom Buch laden müssen, sondern dass es halt einfach da ist.
Oder auch, dass man nicht danach entscheidet, okay, ich nehme das jetzt oder nehme es nicht, weil es da wenn dann eine queere Love Story irgendwo drin ist, sondern weil ich irgendwie die Story interessant finde.
Wobei, da muss ich sagen, ich gehe in den Buchladen und denke mir, das Buch ist nicht queer, nö. Also, so, das bin ich halt mittlerweile. Ich habe halt, ich lese dann, ist es eine hetero Love Story? Ja, dann tschüss. So.
Ja, kann ich auch verstehen.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ja.
Oh Gott, da muss ich nur einmal kurz noch ausschweifen und eine Geschichte teilen. Ich war mit meinem Neffen bei uns in Stuttgart, gibt es auch so ein ganz großes Bücherhaus und ich war ein bisschen motiviert und habe gesagt, du musst lesen, wir suchen dir ein Buch. Und,
du musst lesen und nicht du musst lesen, selbstverständlich.
Nee, ich bin ja nicht schwäbisch, das ist ja nicht schwierig, ich bin badisch, das ist anders. Wir waren dann auch in der Jugendbuchecke und da gab es eine separate queere Ecke. Was ich an sich für gut fand, er ist da sehr gezielt dran vorbeigelaufen, aber gut, ich zwing's ihm ja nicht auf. Und dann war da aber auch die Manga-Ecke. Und er ist genau vor dem Manga-Regal stehen geblieben, weil er fand Comics toll. Er wollte bei Comics gucken, ich so, ja klar, alles klar. Und dann ging die Manga-Ecke los, beziehungsweise hörte auf und da standen die Mangas, die eingeschweißt sind. Und er so, ist das auch ein Comic? Und ich so, ja, aber du guckst bitte 2 Meter weiter links, weil das war alles Richtung Hentai.
Ja.
Also da waren schon auf den Covern so 3 Männer, Körper ineinander verschlungen und ich war etwas verwundert, als ich hab's dann mal hinten drauf gelesen, da war irgendwie die Storyline, dass irgendwie die Hauptperson von jemandem entführt wurde und missbraucht wurde und er hat sich von seinem Ex getrennt, das Einzige, was ihm jetzt noch hilft, ist Sex und ich war so, was? Und genau vor dem Regal stand mein Neffe und ich war so, wir gehen einen Schritt weiter. Aber ja.
Es gibt einen sehr interessanten, gerade weil du es erwähnt hast, es gibt einfach einen Manga, der heißt Dick Fight Island und Titel ist Thema. Das ist genau das, was es sagt. Und ich dachte auch, ich sehe, das ist nicht wirklich, aber es ist genau das. Ja. Also.
Hammer.
Ja.
Hier, Markt und Nachfrage, ne? Marktregel.
Ist ja nicht jeder ein Fan von subtilen Botschaften.
Nee.
Richtig. Wobei ich wüsste, was die Botschaft von Dick Fight Island ist, aber.
Du musst es dir kaufen und dann bei der nächsten Buchrunde vorstellen.
Mach
was hast du heute mitgebracht? Ich habe heute Dick Fight Island.
Ist vielleicht überraschenderweise um einiges deeper, als man denkt. Who knows?
Ja, wer weiß? Who knows? Wir werden es nicht erfahren, bis wir es lesen, ne?
Yes. Aber ja. Anyway, Jins, große Empfehlung, nicht nur wegen Queerness, sondern einfach auch als Roman. Total abgeholt, super gut gefallen, tolle Figuren, wie gesagt, da sage ich es wieder, die Figuren sind es, die es machen und ja, super schön gemacht, tolles Buch.
Sehr schön.
Ich habe auch noch ein zweites tolles Buch mitgebracht, Die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Männern und Frauen, war ein, ihr nickt, ich war so, yes, zwei kleine Disclaimer vorab. Ich finde nicht nur Cover relevant, sondern auch, auf welchem Papier das gedruckt wird. Und das ist auch so gefühlt Bibelpapier gedruckt. Das Ding hat über 600 Seiten und es hat so ganz, ganz kleine Miniseiten. Und ich denke mir so, oh, ich bin kurz davor, also ich weiß nicht, ob es das als Hardcover gibt, weil das ist wirklich so ein Taschenbuch mit diesen Miniseiten. Und ich finde es ganz schrecklich zu lesen. Also ich finde, das Buch ist so, so schlau. So schlau, oh mein Gott. Aber ich komme kaum vorwärts mit diesen Scheißseiten. Ich bin da ganz erschrecklich. Deswegen, ich habe das Buch auch nicht komplett gelesen. Aber
ah, was?
Was? Nee. Aber ich finde, das, was ich gelesen habe, so die gute Hälfte, ist schon so deep und so cool, dass ich es mitbringen wollte. Ich habe so generell ein Interesse an Religion, jetzt nicht so aus dieser Spiritualität raus. Das haben wir schon in unserer Kirchenfolge besprochen, ein schwieriges Verhältnis zu Gott oder ein nicht definiertes Verhältnis zu Gott. Aber ich finde es interessant aus so einer Verständnissicht, weil das sind ja gegebenenfalls ausgedachte Geschichten oder höchstwahrscheinlich ausgedachte Geschichten und die haben den Lauf der Geschichte so krass beeinflusst, bis heute ja noch, in unserem Alltag, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen und sowas. Und das finde ich halt irgendwie richtig krass. Und deswegen höre ich auch den Bibel-Podcast und der Pfarrerstöchter und kenne mich tatsächlich ein bisschen mit Bibel aus. Und in dem Podcast und der Pfarrerstöchtern, die halt die Bibel auseinandernehmen, als wäre es ein Roman, auch hier große Empfehlung, die zitieren oft aus diesem Buch. Und dann dachte ich, okay, ich möchte das auch haben. Der Einstieg ist quasi die größte Errungenschaft der Männer, war die Ungleichheit gegenüber der Frau in die Schuhe zu schieben. Quasi, das ist so die Bottomline. Und da denke ich so, stimmt. Weil jetzt nochmal vielleicht für Menschen, die nicht so bibelaffin sind und sowas. Eva war ja im Paradies mit Adam und so und hat dann von diesem einen Baum gegessen, von dem sie nicht hätte essen dürfen, weil die Schlange ihr ins Ohr geflüstert hat und gesagt hat, hey, ist nice. Und dann hat sie von dem Baum gegessen und hat dann halt Weisheit erlangt, aber sie wurden aufgrund dessen da, oder sie hat, glaube ich, noch Adam verführt, auch zu essen und dann haben sie festgestellt, fuck, wir sind nackt und so und haben sich geschämt und deswegen müssen die jetzt Kleider tragen und Gott hat sie verbannt.
Ich hatte generell einfach, wenn ich mal irgendwie eine Bibelgeschichte nicht weiß, einfach von dir so eine Zusammenfassung.
Ich weiß nicht, es tut mir so leid.
Nein, ich finde die super. Du bringst mich auf den Punkt und ich finde es auch echt unterhaltsam.
Ja.
Sorry und für die Unterbrechung.
Alles gut und die sind dann aus dem Paradies rausmarschiert und mussten dann halt ackern auf dem Feld, also Adam musste ackern auf dem Feld. Eva hat als Strafe gekriegt, dass Kindergebären so schlimm ist. Und aus diesem ganzen Ding ist ja auch diese Genesis-Geschichte entstanden. So, why the fuck ist es so anstrengend, Kinder zu kriegen? Gell, Jan? Und
also ich krieg keine, also nicht am eigenen Körper.
Ja, aber das Thema ist ja sehr relevant. Und haben das ja da drum rum. Aber was passiert ist, ist, dass auf Basis von dieser Geschichte die Frauen schon immer die Arschkarte hatten und quasi es eine Begründung gab, warum der Mann über der Frau stehen sollte. Und die zwei, ein Herr Karel van Schaik und Kai Michel, sind dem Ganzen oder versuchen dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und ich finde es ganz interessant, weil der Karel van Schaik, der ist Anthropologe und Evolutionsbiologe und der Kai Michel ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Das heißt, die gehen das wirklich sehr wissenschaftlich an. Und am Anfang war ich so ein bisschen so, zwei Männer, die mir jetzt sagen wollen, so, Männer sind blöd, weißt du, keine Ahnung. Aber ich lese euch gleich zwei Bibelstellen, zwei Buchstellen vor. Einmal, wo sie mich gecatcht haben, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich finde es gar nicht schlecht. Und dann eines, das so ein bisschen die Grundlage alles darstellt. Deal with me, die Sprache ist nicht so einfach, deswegen ist auch ein Grund, warum ich ziemlich lang brauche, dieses Buch zu lesen, weil du hast es jetzt nicht so easy peasy mal durchgelesen, weil ja, ist ein bisschen schwierig. Ich fange an. Nun lässt sich einwenden, seht euch doch an, wie quicklebendig der vor einigen Jahren schon zu Grabe getragene Feminismus heute ist. So divers, laut, kreativ, mutig und erfolgreich. Kann es sein, dass diese Frage, in Klammerfrage Männer versus Frauen, nicht entscheidend ist? Zumal viele feministische Denkerinnen und Denker völlig zu Recht darauf verweisen, dass man sich heute nicht mehr allein auf die alte Frauen-Männer-Problematik kaprizieren dürfe. Es gilt, die Vielzahl der Diskriminierungen in den Blick zu nehmen, die sich überschneiden, verstärken, potenzieren. Es wird nach Gender, Sex, Ethnizität, sozialer Herkunft, Besitz, Bildung, Gesundheit, Körper, Alter und mehr diskriminiert. Intersektionalität ist das Gebot der Stunde. Versuchen wir uns also an einem Buch, an dem gar kein Bedarf besteht? In Zeiten von Mansplaining wäre das ja keine Überraschung. Dinge erklären, welche Frauen schon längst besser wissen. Nein, wir glauben nicht. Welch erstaunliche Antwort. Also steht da. Kommentar vom Kommentar. Dieses Buch ist weder ein Buch über Frauen noch für Frauen. Dieses Buch ist für eine andere Geschichte der Menschheit. Und da hatten sie mich dann, weil ich dachte so, okay, sie adressieren schon mal das. Sie haben drüber nachgedacht, dass es irgendwie auch ein bisschen seltsam ist. So. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und jetzt springe ich kurz vor. Es tut mir leid, das Buch ist etwas ausführlich. Und oh, diese Seiten, das ist schrecklich. Wake up, Neo. So beginnt der Filmklassiker The Matrix. Trinity, gespielt von Carrie-Anne Moss, erklärt Neo, gespielt von Keanu Reeves, auf, dass die Welt, in der er zu leben glaubt, nichts als eine Simulation ist, eine computergenerierte Scheinwelt. Tatsächlich liegt sein Körper in einem Brutkasten zur Energiegewinnung. Die künstliche Intelligenz der Maschinen hat die Menschheit versklavt. Die Sinne werden mit einer virtuellen Traumwelt abgespeist, der Matrix. Ist es nicht das? Leben wir nicht in einer Wirklichkeit, die behauptet, eine objektive zu sein? Dabei ist es nur eine sexistisch verzerrte Simulation. Frauen kennen das Gefühl der gläsernen Decke nur zu gut. Das Gefühl, durch unsichtbare Kräfte eingeschränkt zu sein in ihrer körperlichen wie geistigen Bewegungsfreiheit, überall an Grenzen zu stoßen. Frauen ist nicht alles möglich, was Männern möglich ist. Für das Spiel des Lebens gelten verschiedene Spielregeln. Schlimmer noch, die Karten sind gezinkt. Jean Simone de Beauvoir konstatierte, die Vorstellung von der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von einem Standpunkt aus, den sie mit ihrer absoluten Wahrheit gleichsetzen. Wir haben es mit einer männlich deformierten Realität zu tun, die so tut, als sei es die tatsächliche Wirklichkeit, dabei ist sie nur ein kulturelles Produkt, eine Simulation. Geschichten wie die von Eva, immerhin der Anfang des mächtigsten Buchs der Weltgeschichte, dienten dazu, den Frauen und Männern zu suggerieren, dass diese Verzerrung die Normalität sei, Gott gegeben. Wir leben in einer patriarchalen Matrix, der Patrix. Und das ist auch den Begriff, den sie auch verwenden, die Patrix.
Mhm. Spannend, finde ich eine coole Wortschöpfung.
Finde ich auch.
Ja.
Und das Buch ist wirklich von vorne bis, es ist so schlau, weil da so viele Sachen sind und deswegen catcht es mich auch, wo ich dann selber für mich nochmal nachdenke, so, oh krass, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und das finde ich mega, mega spannend. Ein Aspekt, den sie auch gesagt haben, natürlich kommt uns das vor, als wäre das Patriarchat schon immer gewesen. Aber es fehlt uns halt auch an guten Quellen, weil die Schrift ist gerade mal 5000 Jahre alt. Der Homo sapiens existiert seit 300.000 Jahren. Und wenn man diese 300.000 Jahre in 24 Stunden umrechnen würde, wäre das Patriarchat und die Schrift gerade mal 4 Minuten.
Ja.
Das ist nichts, was wir nicht ändern können, weil es gar nicht unbedingt die Gesamtheit irgendwie widerspiegelt. Wir haben nur halt die Quellen und wer hat die Quellen geschrieben? Die Männer, die Adligen, so, weil die durften sich halt bilden und so ein Shit. Und das ist so schlau und das macht so viel Sinn. Und deswegen holt mich das echt ab, auch wenn ich noch nicht ganz durch bin, weil ihr merkt, die Sprache ist auch nicht so mal abends nach dem Abend, nach dem ganzen Arbeiten, Abendessen, Chillen, irgendwie mal sprechen, ist schwierig. Aber spannend, deswegen wollte ich es mitbringen.
Ich finde das sowieso toll an das eben, an Sachbüchern, den Moment, wo du merkst, wie dein Horizont sich erweitert und du wirklich merkst, wie er verrückt und du denkst, wow, okay, plötzlich sehe ich Dinge ganz anders oder mit neuen Augen. Und das finde ich, das finde ich das Krasse an Sachbüchern, dass die wirklich dich, also du spürst, wie du schlauer wirst.
So. Ja, also wie so ein Klick macht halt, ne?
Ja,
das finde ich auch echt super.
Ich habe auch echt angefangen bei dem Buch, immer wenn ich so Messages hatte, die dann so Klick gemacht haben, mir die aufzuschreiben, weil ich werde mir das, das Ding hat über 650 Seiten auf so Bibelpapier. Das kann man sich gar nicht merken, was da Schlaues drinsteht. So. Aber ich finde es wirklich sehr inspirierend.
Ja. Ich erlaube mir mittlerweile auch in Sachbüchern Dinge zu markieren.
Vorher
war ich so niemals ein Bücher schreiben, aber mittlerweile bin ich so, ey, wenn ich das einfach nochmal aufschlagen will, um mal durchzugehen, um mich nochmal dran zu erinnern im Kurzen, was war es, dann sind diese Stellen total wichtig und hilfreich.
Ja, ja. Aber machst du Eselsohren?
Nein.
Gut. Genau, das ist mein zweites Buch, das auf der Queerness-Skala zu verorten wird extrem schwierig, weil es jetzt nicht direkt um Queerness geht. Es geht später schon auch um Gender und auch dieser Gedanke, dass dieses Männer-Frauen auch ein sehr kulturelles Konstrukt ist und vor allem auch ein sehr christlich geprägtes Konstrukt im Endeffekt. Aber es geht halt nicht darum, queere Menschen haben da jetzt keinen Mittelpunkt oder so. Deswegen hätte ich jetzt mal das tatsächlich auf der Skala von 1 bis 10 vielleicht bei 2 oder so gesehen. Mhm. Aber ich glaube, das, was man für sich rausnehmen kann, kann man auch sehr feministisch, aber auch sehr queer auch interpretieren. So.
Ja, und ich meine, 2 von 10 aus 600 Bibelseiten ist auch, glaube ich, vielleicht gar nicht so klein.
Ja.
Ja, und was man auch dazu sagen muss, diese Queerness-Skala-Bewertung ist ja jetzt auch nicht die Aussagekraft darüber, ob das Buch gut ist oder nicht gut. Ne? Also wir haben ja wirklich schon nur Bücher ausgewählt, die wir generell echt die super finden. Und selbst wenn es auf der Queerness-Skala irgendwie nur eine 2 erfüllt, dann hat das halt wirklich nur diesen Queerness-Faktor inne, der dann da vielleicht nicht so krass in den Fokus gerückt wird oder thematisiert wird. Aber generell hat das Buch ja dann eine extrem wichtige Message und ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Jetzt bin ich aber auch am Ende. Jetzt habe ich alles gegeben, was ich hatte, Jan.
Okay.
Du bist dran.
Dann kommen wir zum letzten Buch. Also ich habe als letztes Buch wieder auch ein Sachbuch mitgebracht.
Und so schlau.
Auch wieder so schlau. Wieder ein Buch, was mir auch durch eine schwierige oder verwirrende Zeit geholfen hat. Und zwar Wie wir lieben vom Ende der Monogamie von Friedemann Karik. Ich hatte es dir auch schon mal empfohlen, Anna, deswegen weiß ich, dass du es gelesen hast. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Kai.
Nee.
Es ist ein Buch, das behandelt alternative Beziehungsformen jenseits der Monogamie, wie der Titel schon verrät. Ich habe Friedemann Karik, irgendwie kam mir der Name immer bekannt vor. Ich habe den eben mal gegoogelt. Der sieht eigentlich ganz heiß aus.
Das dachte ich mir auch schon. Ja, ich bin auch interessiert an Friedemann Karik, auch wenn ich noch nie ein Buch von ihm gelesen habe. Aber ich denke mir so, vielleicht sollte ich mal.
Also ich habe den eben gegoogelt und dachte mir so, der ist ja auch nur 10 Jahre älter irgendwie. Ein ganz schmuckes Kerlchen, habe ich so gedacht.
Ich google ihn jetzt auch nochmal.
Ja, und das Cover sieht so aus.
Ja, und also Trima, sind die Seiten nicht auch farbig? Nee, andere Richtung?
Achso.
Ich dachte, das hat auch so blaue Seiten. Ich habe mal eine Version gesehen.
Nee, hat's nicht, aber ich habe ein bisschen drin rummarkiert. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ich habe da tatsächlich so ein paar, weil das wirklich, also da sind, ich glaube, es hat, jetzt muss ich mal gerade gucken, es hat 300 Seiten, also über 300
Seiten. Aber
schöne
Seiten, dicke Seiten.
Und ja, schöne dicke Seiten, die fühlen sich gut an in der Hand, nicht so wie das andere Buch. Und da waren einfach auch super viele Sachen, die ich markieren musste, einfach aus dem Grund, weil ich gedacht habe, okay, ich vergesse das alles und wenn ich nochmal reingucke, dann fallen mir auch direkt die schönen Zitate ein. Nochmal kurz zurück zum Buch, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Es ist eine kritische Hinterfragung, ob Monogamie die richtige Form der Beziehung ist und wo Monogamie an ihre Grenzen gerät und was es allgemein für verschiedene Formen von Liebesbeziehungen gibt, wie man Liebe versuchen könnte zu definieren oder was existenzielle Bausteine von Beziehungen und Anhang von echten Beispielen halt zu diesen Aussagen sind. Ich finde es total schön zu lesen, weil das wirklich so ein Wechsel ist. Also das ganze Buch baut sich so auf, dass man sich so ein bisschen an dieses Thema allgemein ranpirscht. Also was ist Liebe, was ist Beziehung? Auch so ein bisschen wie so eine Art Zeitstrahl aufmacht. Wie war das früher? Wie haben früher Menschen Beziehungen gelebt? Wie hat sich Monogamie entwickelt? Seit wann gibt es Monogamie überhaupt? Und immer zwischen diesen sehr sachlichen Bausteinen, die aber auch wirklich, finde ich, sehr verständlich erklärt sind, reale Beispiele von Paaren, die unterschiedliche Liebesbeziehungen führen. Ich finde es wichtig zu sagen, dass es hier gar kein Monogamie-Bashing ist in diesem Buch. Mhm. Es ist einfach nur eine kritische Auseinandersetzung. Das finde ich sehr schön, weil ich glaube, gerade Leute oder den Großteil der Gesellschaft, der monogam lebt, fühlt sich dann von so Aussagen mal sofort schnell angegriffen. Mhm. Das tut das Buch aber nicht. Das ist, man kann es eher wie so eine Art Erweiterung von der Monogamie ansehen, finde ich. Das soll auch kein Aufruf sein, also das Buch soll auch kein Aufruf sein, dass jetzt alle poly leben sollen. Am Ende sagt es eigentlich nur, soll jeder machen, wie er will. Es erklärt das halt aber eigentlich so ein bisschen. Und mir hat das damals unheimlich geholfen, weil nachdem ich dann endlich mal akzeptiert habe, dass ich bisexuell bin, kam ja dann irgendwie die Situation dazu, dass ich mich dann auch noch zusätzlich in einen Mann verliebt habe und ich dann gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und was das jetzt alles zu bedeuten hat. Und ich wusste nicht hin, wohin mit meinen Gefühlen. Meine Frau war damals irgendwie echt überfordert mit der Situation. Ich war überfordert mit der Situation. Max war auch überfordert, beziehungsweise hat sich da so ein bisschen zurück genommen. Aber ich wusste dann halt irgendwie nicht so, okay, was ist das jetzt? Was passiert jetzt hier gerade? Warum muss ich mich jetzt für einen entscheiden? Und damals bin ich dann halt wirklich über diesen Begriff der Polyamorie gestoßen und unter anderem dann eben auf dieses Buch. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich so, ach, es war so wohltuend, auch hier wieder zu lesen, das gibt es, das ist auch anderen passiert. Das ist zwar ein sehr nicht krass betretenes Terrain, aber andere waren auch schon da und dann lebendige Beispiele irgendwie zu lesen, denen es so ging wie uns oder halt so ähnlich und wie die das gelöst haben und dass es halt auch irgendwie alles unterschiedlich ist, weil es immer Individuen sind. Das hat mir extrem viel geholfen, das ja auch zu erkennen, dass unsere Liebe jetzt gar nicht kaputt ist. Nur man muss nur einfach echt viele Dinge verstehen, neu hinterfragen und gegebenenfalls halt neu definieren. Und es war für mich total schwierig, eine Stelle herauszufinden aus dem Buch, die jetzt dieses riesige Thema, was es halt irgendwie auch ist, so auf den Punkt bringt oder irgendwie was Gutes rausgibt, was man mitnehmen kann. Ich habe mich jetzt für eine Passage zum Thema Treue entschieden, innerhalb von einer polyamoren Beziehung, weil man es da halt eben neu definieren muss. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo die anfängt, weil die ist was länger. Oder auch nicht so lang, aber ich finde, die hat ein ganz schönes Ende. Sie hat wenig oder gar nichts mit sexueller Exklusivität zu tun, aber dafür umso mehr mit emotionaler, geistiger Kooperation, mit Offenheit, mit totaler, manchmal schmerzhafter Ehrlichkeit. Sie haben sich versprochen, einander treu zu sein, was die gemeinsame Verarbeitung ihrer Wünsche angeht. Sich nicht zu schonen, indem man verschweigt, wenn man außer dem Partner noch andere Menschen begehrt, sondern sich davon zu erzählen und gemeinsam einen Weg zu finden. Sich dabei treu zu sein und zu bleiben, indem man Krisen miteinander zu meistern versucht und nicht bei der ersten Schwierigkeit reißaus nimmt. Weil sie ein festes Fundament haben, sich einander sicher sind, brauchen sie diese eine Regel nicht mehr. Treue ist viel mehr als Sex, dem würden die meisten Menschen zustimmen. Echte Treue kann viel mehr betreffen als zwei Menschen. Aber trotzdem reduzieren die meisten ihren Begriff von Treue fast auf das Körperliche, auf die banale Frage, wen ihr Partner wie angefasst hat. Polyamore und Polygame hingegen schaffen womöglich etwas, das man L'amour pour l'amour nennen könnte. Oder wie Paul sagt, die höchste Form der Liebe. Intimität und Zuneigung und Liebe als Selbstzweck, nicht eben als Streben nach einem Perfect Match, nach monogamer Zweisamkeit, sondern eben durch die Unverbindlichkeit, die ständig neue Aushandlung, genau das, was es ist. Nähe oder eben nicht, aber ohne Zweck. So entspricht diese Liebe eigentlich dem zentralen Aspekt des Konzeptes der romantischen Liebe und des Ideals der reinen Beziehung, Liebe um der Liebe willen. Ja.
Schön.
Und das fand richtig ich eigentlich gut, ganz schön auf den Punkt gebracht, vor allen Dingen, wenn ich gerade bei diesem Thema dann immer wieder mit konfrontiert worden bin, ihr seid euch nicht treu und ihr liebt euch nicht richtig. Und die Leute verstehen manchmal nicht, dass diese Art von Beziehung einfach viel Freiheiten geben kann, aber auch einfach sehr viel anstrengender sein kann, weil man sich dann echt man macht echt Stellen auf, die manchmal wehtun können und die halt irgendwie schwierig sein können. Aber man kann dadurch auch viel gewinnen, aber es ist halt auch nicht immer einfach. Und ich fand dieses Buch sehr auch empowernd für mich. Und ja, finde es sehr wichtig. Also ich finde, es ist ein Buch generell, wenn man sich für diese Thematik interessiert, ist es ein absolutes Muss. Und ich finde, wenn man generell seinen Horizont erweitern möchte und vielleicht gewisse Dinge hinterfragen möchte, vielleicht bei sich selber feststellt, dann ist es auch echt ein schönes Buch, um das einfach mal so, dieses Fenster mal aufzumachen und reinzugucken. Man kann ja auch danach erkennen, dass es halt für einen nichts ist. Und ich finde,
das ist genauso valide.
Genau, und das Buch macht super viele Möglichkeiten halt einfach auf. Und halt eben auch diese, wenn du Monogamie fein findest und das cool findest, dann ist es auch super so für dich. Und dann will das auch keiner wegnehmen.
Ja.
Und wenn ich das unter einem Queerness-Faktor bewerten würde, dann würde ich das dem auch eine 2 von 10 geben.
Mhm.
Es gibt eine queere Geschichte da drin. Also es gibt auch ein Beispiel von einem lesbischen Pärchen. Aber grundsätzlich wird es sehr allgemein gehalten. Und die meisten Pärchen, die da halt thematisiert sind, sind heterosexueller Natur.
Mhm.
Okay. Aber würdest du jetzt, also nicht Mono, sondern Poly-Beziehungen, würdest du die automatisch als queer definieren oder nicht? Also jetzt einfach pure Neugier, keine Wertung hinter meiner Frage, aber wie seht ihr das?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, es kann ja jeder, also Polyamor zu sein, ist unabhängig von der sexuellen Orientierung. Also jeder, der hetero ist, kann auch genauso Polyamor sein und sich halt einfach in mehrere, also wenn es jetzt ein heterosexueller Mann ist, sich einfach in mehrere Frauen verlieben.
Ja. Ja, ich glaube, für manche ist, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, kommt es drauf an, ob man Poly an sich, also Polyamorie, ob man die auch schon einfach als Teil von Queerness sieht oder nicht. Also ob man jetzt heterosexuell liebt oder nicht, aber man liebt halt eben auch Poly. Und ich glaube, ja, das ist auch spannend, so nochmal darüber nachzudenken, ob man, weil würdest du jetzt, glaube ich, in dieses Buch, würdest du Polyamorie jetzt auch schon direkt als queer definieren, wär plötzlich ja der Faktor ein ganz anderer. Da würde der, glaube ich, dann wahrscheinlich von 2 auf 10 springen. So.
Ja.
Ja. Ja, genau. Also gerade dieses Poly-Thema, es fällt aus der Heteronormativität halt raus.
Genau.
Ne? Ja, richtig.
Das ist halt der Punkt irgendwie.
Genau.
Aber weil es halt relativ viele heterosexuelle Beziehungen da drin sind, habe ich mich jetzt nicht so direkt, also es war, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist auch wirklich schon sehr lange her, deswegen möchte ich nichts Falsches erzählen, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nur, dass es mir damals echt viel geholfen hat. Es kann auch sein, dass da eine bisexuelle Person drin ist. Vielleicht ist es auch eine von der lesbischen Beziehung, aber ich würde jetzt einfach was behaupten. Also es ist nicht, auf Wahrheit gefußt, wenn ich das jetzt einfach so aus der Erinnerung rauskramme. Aber es ist, wie gesagt, ein echt schönes Buch.
Ja.
Ich kann es sehr empfehlen und es liest sich auch echt schön. Ich weiß nicht, du hast ja auch gelesen, Anna?
Ja, ja, total. Also ich fand es auch so schön, weil es so nochmal auch den Horizont erweitert hat, wie andere Menschen ihre Beziehungen gestalten. Weil wenn du, sobald du halt einen Schritt aus dieser heteronormativen, monosexuellen, monogamen Bubble rausgehst, gibt es ja viele, das ist ja dieses Dogma, dass Leute denken, wenn man eine offene Beziehung hat, ist alles offen und frei. Wenn man eine offene Beziehung hat, gibt es 1000-mal mehr Regeln. Mhm. Und die muss man abstimmen und so. Und da hat es, finde ich, total geholfen zu lesen, verschiedene Pärchen, wie die damit umgehen, wie die da reingekommen sind. Und gerade auch das, was du gesagt hast, es passt so gut, weil als wir Menschen erzählt haben, wie wir leben, war entweder die Reaktion, ah, okay, das heißt, ihr betrügt euch die ganze Zeit? Nein. Oder die andere Reaktion, ah, okay, dann könnt ihr euch jetzt ja gar nicht mehr untreu sein. Nein. Also gerade dieses Treue-Ding ist bei so vielen Menschen noch an den Sex gebunden.
Ja.
Wobei ich Treue viel mehr auf einer emotionalen Schiene irgendwie sehe und halt 100%. dem Vertrauen und so. Und ich finde, da gehört es auch hin irgendwie. Deswegen in deiner Stelle, ich kann es jetzt nicht rezitieren, aber war ja auch die höchste Form der Liebe oder so beschrieben. Und das trifft's, finde ich, ziemlich gut, weil wenn du mal außerhalb von nur Sex, weil es ist ja dann auch nur Sex, ne, gehst, sondern diese emotionale Connection und das Commitment, das du hast, gerade wenn du das öffnest, das ist für mich da, wo die Treue steckt.
Ja.
Was ich mich jetzt noch gefragt habe, Mini-Themenwechsel, aber erinnert ihr euch an das erste queere Buch, das ihr gelesen habt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Boah, die hat mich jetzt kalt erwischt.
Ja, mich halt auch, weil ich dachte mir auch so, ich glaube, ich weiß es nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß, dass zwecks Thema offene Beziehung war das von dir, Jan, das erste, was ich in die Richtung gelesen habe?
Weil ich glaube, das war höchstens irgendein Jugendbuch, in dem es, wenn dann, eine schwule oder lesbische Nebenfigur gab oder ja, sowas.
Das hätte ich jetzt bei mir auch gesagt.
Ja, aber hast du als Nebencharakter leider nur. Ja.
Wirklich so ein bewusst queeres Buch in den Händen gehalten und gekauft, habe ich halt wirklich, das ist halt in meinem Outing-Prozess, der jetzt ja auch noch nicht so alt ist, wirklich da angesiedelt. Ne? Ja. Also wenn ich es jetzt, ich hatte tatsächlich, würde mir jetzt echt nichts einfallen aus der Vergangenheit. Ja.
Aber ich glaube, es wird auch besser, weil ich meine, wir sind jetzt auch Ende 20, Anfang 30, Jan. Entschuldigung. Aber ich glaube, es gibt einfach viel mehr Auswahl jetzt auch und viel mehr Sensibilisierung, ja, dass du früher zu dem Thema kommen kannst. Allein schon die ganzen tollen Kinderbücher, die so über Diversity gehen und sowas, ja, da geht mir richtig das Herz auf. So.
100%.
Dass du da so früh über Bücher schon an Aufklärungswissen gelangen kannst. Das ist so geil. Ich wünschte, das hätte es bei uns gegeben. Und ich hoffe, dass das echt immer weiter wächst, dass das nicht nur eben eine Sektion Diverse, Sektion Regenbogen hier, sondern dass es einfach generell mehr passiert. So, das wäre schön.
Ah, kurzer Kinderbuchtipp. Ich meine, jetzt als werdender Papa hier übrigens auch, wenn man dem Kind irgendwie Englisch beibringen will, es gibt ein wunderschönes Bilderbuch, das heißt Granddad's Camper. Und da kommt ein kleines Mädchen zu ihrem Opa und er erzählt ihr von den Abenteuern, auf die er und sein Partner immer gegangen sind.
Oh.
Wunderschön, aber eben auch so mit ja, Tränen in den Augen. Also ich bin da auch ein bisschen so, wenn ich das irgendwie nicht in Neffe vorgelesen habe oder so, bin ich auch nicht weinen, das ist ein Bilderbuch. Ja.
Ja, voll cool. Ja, ich sammle auf jeden Fall, also mein kleiner Junge wird auf jeden Fall mit sehr vielen diversen Kinderbüchern zugelabert, ja, genau.
Ja, kann sich glücklich schätzen hier.
Ja, wirklich. Ja. Also mir ist einfach nur wichtig, dass mein Kind so früh wie möglich einfach merkt, das kann sich komplett in jede Richtung entfalten und es ist alles cool und die Eltern stehen total dahinter. Und ich hatte das schon mal angerissen, für mich ist es einfach nur wichtig, dass mein Kind irgendwie weiß, dass wir für das da sind und dass es uns am wichtigsten ist, dass das Kind glücklich ist und dass es ganz egal, wie das aussieht.
Ja.
Und dementsprechend kriegt er ganz viele schöne Bücher.
Yay. Weil Bücher sind im Endeffekt so wichtig, was unsere Bildung angeht. Und gerade wenn man zum Beispiel jetzt aus einem Haushalt kommt, der nicht Wert auf Aufklärung legt oder so, oder es da eine gewisse Barriere gibt, dann kann man über Buchgeschenke oder Bücher generell eigentlich so viel Wissen vermitteln und neue Welten erschließen und so. Deswegen, kleiner Appell da draußen, lest.
Es ist so ein kleines Safe Space zwischen zwei Buchdeckeln so und das macht es unglaublich wertvoll.
Ja.
Und ich finde, Bücher können halt auch diese heilende Wirkung haben. Ne? Also wenn man jetzt wirklich selber mit sich struggelt und man liest dann ein Buch, was einem da so weiterhilft, das empowert, das haben wir ja auch schon festgestellt. Und im Selbstfindungsprozess kann das auch ein echt guter oder bester Freund sein. Und ich glaube, dieser alte Satz, Wissen ist Macht, den kann man da irgendwie so ganz gut, oder das ist vielleicht eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Es sei denn, ihr habt ein schöneres.
Nee, hast du toll gemacht.
Ja, vielleicht eines noch. Ihr sollt natürlich ganz, ganz viel lesen, aber ihr sollt natürlich auch Podcast hören, nämlich By Your Side. Und wenn ihr das hört und ihr es gut findet, dann freuen wir uns um eine kleine Bewertung oder ein Follow auf unseren Plattformen, auf denen wir sind und natürlich auch auf Instagram. Uns interessiert auch, was ihr lest. Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall da so eine kleine Abfrage und Sammlung, was für queere Bücher ihr empfehlen könnt. Wir haben jetzt 6 Bücher mitgebracht, beziehungsweise 7. Wir haben auch noch über Love You geredet. Aber es gibt mehr als 7 Bücher da draußen, immerhin. das heißt, sharing is caring. Wir sammeln mal alle zusammen und ja.
Ich kann sogar noch einen kleinen Tipp reinwerfen. Es gibt einen queeren Buch-Podcast und einen queeren Buchclub, der nennt sich das Pinke Sofa und da findet man unglaublich viele queere deutsche Bücher.
Mega.
Von daher, das auch noch so ein kleiner Tipp, wer jetzt richtig Lesehunger hat.
Und ich meine, kleiner nicht so unoffensichtlicher Tipp ist, bei Keimer vorbeizuschauen. Auch du teilst ja sehr, sehr viele Bücher und hast eben auch eigene Bücher und sowas. Deswegen schaut bei ihm vorbei. Ich glaube, am einfachsten ist es über Instagram. Da bist du bei @KaiSpellmeier. Und wir verlinken dich natürlich in den Shownotes.
Dankeschön.
Generell total schön, dass du da warst. Auch nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für das Buch, das du da gemacht hast mit Love You. Ein Buch, das ich wirklich auch früher gebraucht hätte. Deswegen gut, dass es jetzt draußen ist. Wie gesagt, meiner Mom habe ich es auch mal gegeben. So, lese ich mal ein. So, schau mal. Mal schauen, was es bewirkt. aber auf jeden Fall danke auf ganz vielen Ebenen.
Ja, danke euch. Danke für die schöne Einladung. Hat mich total gefreut, auch mal einfach so mit euch zu sprechen und auch als Fan des Podcasts jetzt selber mit dabei zu sein. Total schön.
Vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen.
Bis bald.
Bye.